Ich möchte euch alle recht herzlich grüßen an diesem Ostersonntagmorgen. Und wir haben uns am Anfang, zumindest teilweise habe ich so gehört, begrüßt mit einem Gruß, den es schon jetzt mittlerweile seit circa 2000 Jahren gibt. Der eigentlich nicht nur ein Gruß ist, sondern eine Wahrheit. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das bleibt dieses Zeugnis schon die ganze Zeit hindurch. Es herrscht Gewissheit seit damals, seit diesem ersten Osterfest können Menschen mit begründeter Hoffnung leben. Der Tod ist besiegt, das Leben hat gesiegt. Ich möchte zu Beginn auch noch ein Gebet sprechen. Und guter Herr, mir danke dir, dass das auch Wahrheit in unserem Leben werden kann, wenn wir dich an- und aufnehmen. Wir danke dir für diese große Freude. Danke dir, dass du lebst, dass du nicht im Tod geblieben bist. Und jetzt schenkst du uns einfach, dass man es auch versteht, was es für uns bedeutet. Vielen Dank, dass du jetzt da bist. Amen. Ja, mir ist eingefallen in der Vorbereitung auf die Predigt. Ich weiß nicht, kennt von euch noch jemand Domino Day? Sagt das jemand was? Also gab es mal eine Sendung. Ich habe euch mal hier ein paar Dominosteine mitgebracht und ein bisschen was aufgebaut. Das ist mir so zum Bild geworden. In dieser Sendung, da waren schon im Vorfeld zig Gruppen, Kreise, Menschen dran und haben zigtausende Dominosteine aufgestellt. Und in dieser Sendung gab es dann jemand, der diesen ersten Stein in Bewegung gesetzt hat. Da wurden Flaggen ausgelegt, da wurden sogar Bauwerke aufgebaut. Also es war richtig interessant. Und dann fällt dieser erste Stein. Ich zeige es euch mal. Was passiert wohl? Ich stoße an. Keiner hätte es gedacht. Es entsteht eine Kettenreaktion. Der erste Stein fällt, der zweite, der nimmt den dritten mit, der vierte. Und so war das die ganze Sendung hindurch. Also man hat immer wieder gesehen, dann ging es darüber, 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 bis alles durchgelaufen war. Ich habe gesagt, das ist mir zum Bild geworden. An Ostern ist dieser erste Stein gefallen. Dieser erste Stein vom Grab weggewälzt. Es war dieser Stein, der eigentlich den Tod hätte besiegeln sollen. Der eigentlich das finale Ende dargestellt hätte. Man hat ihn sogar noch versiegelt in dieser Form, dass zig Soldaten dieses Grab, diesen Stein bewacht hat, dass dieser Stein von niemand weggerollt wurde. Aber dieser Stein, das war nicht der Schlussstein, es war der Anfangsstein Gottes. Es war dieser Eckstein, auf dem alles ruht und auf dem alles gegründet ist. Heißt für uns, durch diese Auferstehung Jesu werden auch wir alle auferstehen. Johannes 5, 28 lesen wir, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich möchte, bevor wir in unseren Text einsteigen, noch nur wenige Stunden zurückblicken. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Die Frauen, die haben sich aufgemacht, sie wollten an das Grab Jesu gehen. Warum taten sie das? Sie wollten das Grab besehen. Lesen wir im Matthäusevangelium. Und vielleicht ist es heute auch noch so, dass heute man geht auf den Friedhof und man steht da und man besieht Gräber. Warum tut man das? Die Frauen dachten damals, es ist das Ende. Sie waren gefangen in diesem Blick auf das Grab, auf den Tod, auf das Ende. Sie machten sich dann früh auf, wollten Jesus noch einen letzten Liebesdienst erweisen. So berichtet es uns Markus in seinem Evangelium. Sie kauften wohlriechende Gewürze, heißt es da, um ihn zu salben. Dieser letzte Liebesdienst hat sie angetrieben. Und ich denke, habe mir das so vorgestellt, je näher sie jetzt diesem Grab kamen, desto größer wurde für sie auch das Kreuz, an dem Jesus gehangen hat. Es wurde Wirklichkeit in ihrem Leben. Jetzt ist endgültig alles vorbei. Aber die gute Nachricht, das Evangelium, das berichtet weiter. Hier ist nicht Ende. Das Beste kommt erst noch. Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist nicht tot. Als die Frauen an diesem Grab dann waren, dann war es nicht verschlossen, sondern es war offen. Und ein Engel begegnet ihnen in ihrer Trauer mit dieser Osterbotschaft. Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht doch den Ort, wo er gelegen hat. Lukas berichtet uns, es hat mir besonders gut gefallen. Was sucht ihr denn den Lebenden bei den Toten, fragt er. Das passt doch gar nicht. Habt ihr es nicht mehr im Ohr, wie er es euch gesagt hat? Ihr seid total an der falschen Adresse. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ihr müsst ganz entgegengesetzt, geht nach Galiläa, dort wird er euch begegnen. Denkt daran. Und so langsam begreifen sie es. Die Worte Jesu fallen ihnen wieder ein. Er hat es ihnen ja gesagt. Er hatte sie vorbereitet auf diesen Weg, den er zu gehen hatte. Könnt ihr nachlesen in Lukas 18, 31 bis 33. Und dann machten sich die Frauen auf und gingen zu den Jüngern. Und was meint er, wie die Jünger reagiert haben? Es sind in Jubel ausgebrochen. Halleluja, haben sie gerufen, oder? Wie haben sie reagiert? Sie haben nicht geglaubt. Dann heißt es, ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Wie ist es bei uns heute? Können wir es glauben, dass Jesus auferstanden ist? Oder klingt es für uns wie ein Märchen, wie Fiktion, wie bloße Vorstellung? Ich habe so gedacht, die Frage ist nicht, ob wir es uns vorstellen können. Die Frage ist doch, ob wir so leben. Das ist die Frage für uns. Ob wir in den Herausforderungen, in denen wir stehen, die jeder von uns hat, in diesen Nöten, in Freude oder Leid, diesen Sieg Jesu, wie wir ihn heute Morgen zigfach schon besungen haben, ob wir diesen bezeugen können, das ist die Frage. Ostern ist kein Hasenfest, Eierfest. Ostern ist göttliche Wahrheit. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ich habe mal nachgeschaut bei Wikipedia, ist ja ganz geschickt. Was bedeutet denn wahrhaftig? Wahrheit behaftet? Wikipedia sagt, es ist unbestreitbar. Und es bezeichnet eine Übereinstimmung zwischen unserem Denken, unserem Reden und jetzt interessant auch unserem Handeln. Es sind Tatsachen, an denen es nichts zu rütteln gibt. Das haben viele Menschen damals gesehen, es bezeugt und es ist bis heute so geblieben. Mir ist ein Lied eingefallen, ein altes Lied, da heißt es, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt, denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Dieses doppelte Bekenntnis hat mir so gut gefallen. Jesus siegt. Ostern ist also Tatsachen- und Erfahrungsbericht. Dass Jesus lebt, bleibt bis heute erfahrbar. Und, das sagt uns unser Text heute, es hängt einfach alles an dieser Auferstehung unseres Herrn. Es ist das Zentrum unseres Glaubens. Nun aber ist Christus auferstanden. Nun aber ist Christus auferstanden. So möchte ich heute die Predigt überschreiben und ich lese uns den Predigttext 1. Korinther 15. Wer mitlesen will, herzliche Einladung ab Vers 12. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und jetzt kommt das Gewaltige. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Drei Aspekte der Auferstehung, die ich heute festhalten will. Erstens, das Zeugnis der Auferstehung. Zweitens, die Konsequenz aus der Leugnung der Auferstehung. Und drittens, die Gewissheit der Auferstehung. Das Zeugnis der Auferstehung. Es war schon immer Grund dafür, dass Menschen in ihrer Meinung und Überzeugung gespalten hat. Die einen glauben, die anderen zweifeln. So war es in Korinth damals, so ist es bis heute geblieben. Und ich habe gedacht, vielfach liegt es wohl daran, dass man versucht, die Auferstehung verstandesgemäß zu begreifen, sie zu erfassen, vielleicht auch erklären zu wollen. Es geht aber nicht darum, ob wir sie verstehen, ob wir sie begriffen haben oder erklären können. Es geht darum, ob wir sie erfahren haben. Es geht bei der Auferstehung nicht um menschliches Verständnis, sondern um göttliche Wahrheit. Ich habe es schon mal gesagt. Ich bin in der Vorbereitung auf ein völlig falsches Verständnis der Auferstehung gekommen. Und dabei versucht man, diese Auferstehung irgendwie in unsere menschliche Wirklichkeit hineinzubringen. Sie begreifbar zu machen. Da wird zum Beispiel gelehrt, dass Jesus nur in seiner Verkündigung, also das, was er auch heute nur in der Verkündigung weiterleben würde. Dass wir die Auferstehung eigentlich nur bildlich zu verstehen haben. Dass das Grab eben doch nicht leer war und leer gewesen ist, aber dass das eigentlich gar keine so große Rolle spielen würde. Entscheidend wäre doch letztlich nur, dass Jesus uns, wenn wir über sein Wort nachdenken, dass er uns lebendig wird. In der Predigt. So nach dem Motto, Hauptsache in unseren Gedanken lebt er weiter. Und wir vergessen ihn nicht. Seine Worte, seine Taten, das müsst ihr festhalten. Aber ohne Auferstehung wäre alles umsonst. Es wäre nichts. Manche Leute denken ja, oder man sagt ja, ein bekannter Sänger oder so, der lebt in seinen Liedern weiter. Oder ein Schiller, der lebt in seinen Gedichten weiter. Was ist denn das für ein Quatsch? Der Apostel Petrus sagt uns, Apostelgeschichte 2, ihn, und da spricht er von Jesus, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Und David bezeugt im Psalm 16, darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockt, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenpreis preisgeben, Totenreich preisgeben. Er hat diese Hoffnung. Und dann spricht er weiter und weist schon auf Jesus hin. Und du wirst es nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Das sagt er in Bezug auf Jesus. Jesus hat die Verwesung nicht gesehen, weil Gott ihn auferweckt hat. Das Grab war leer, definitiv. Ich musste so denken, wie armselig wäre denn so ein Glaube, der nur auf Erinnerungen, auf Drandenken beruhen würde. Die Auferstehung Jesu eröffnet uns heute eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Wirklichkeit, in der wir leben können. Deshalb widmet Paulus auch ein ganzes Kapitel dieser einzigartigen Wahrheit. Er bezeugt diese großartige Hoffnung, die wir durch die Auferstehung Jesu haben. Und so beginnt dieses Kapitel auch mit diesem Zeugnis der Auferstehung. Und es schließt und hört auf mit der Siegesnachricht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. 1. Korinther 15, 54. Und dann heißt es weiter, Gott aber sei Dank, der uns diesen Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Zur Zeit Jesu gab es auch schon die Sadduzäer, die Auferstehung angezweifelt haben, die gesagt haben, das gibt's nicht. Sie waren so beeinflusst von dem griechisch-philosophischen Denkweisen, die es in Korinth damals gab. Ihnen ging es vielfach um menschliche Weisheit und deshalb argumentiert Paulus auch ganz am Anfang von seinem Brief, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Warum? Weil das Kreuz nicht das Ende war. Deswegen. Und dann sagt er weiter, wir reden diese Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, sondern Gottes Weisheit. 1. Korinther 2, Vers 6. Im Kreuz und der Auferstehung müssen immer beides sehen. Sehen wir die ganze Weisheit, diesen ganzen Plan Gottes. Geballt. Dort versöhnte er die Welt mit sich selbst. Und jetzt kam es aber doch so, dass in dieser Gemeinde von Korinth die Meinungen auseinandergingen. Die einen, können wir nachlesen in Apostelgeschichte 17, die einen spotteten darüber, über diese Auferstehungsnachricht, die Paulus ihnen sagte, über diese Wahrheit. Und die anderen, die sagten, wir wollen dich noch mehr hören. Wir wollen mehr darüber wissen. Vers 12, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Ich habe mich gefragt, an was könnten das liegen, dieser Zweifel, der da aufkam? Warum ist es vielleicht bis heute noch so, dass Menschen die Auferstehung Jesu in Frage stellen, damit nichts anfangen können, sie vielleicht sogar ablehnen, nur weil wir es uns nicht vorstellen können? Ich habe gedacht, es muss an dieser Begegnung mit Jesus liegen, dieser Begegnung mit diesem Auferstandenen. Paulus steigt so ein in dieses Kapitel 15. Er berichtet von ganz vielen Begegnungen, die Jesus mit Menschen nach seiner Auferstehung hatte. Das heißt, er ist im Kephas erschienen, danach den Zwölfen, danach mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, aber etliche auch in Schlafen sind. Danach erschien er Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allen erschien er auch mir. Paulus war Zeuge. Paulus sagt uns, Jesus ist vielen Menschen begegnet nach der Auferstehung. Dieses Zeugnis beruht nicht auf einem Einzelnen. Es waren viele, die Jesus begegnet sind. Und ich denke, er will uns sagen, an dieser Begegnung mit Jesus hängt alles. Wenn Menschen Jesus begegnen, dann wird dieser Zweifel weggeschoben. Dann können sie die Auferstehung nicht mehr leugnen. Ganz sicher nicht. Ich habe mir gedacht, warum soll denn das heute anders sein? Ja, wir begegnen Jesus jetzt vielleicht nicht mehr leibhaftig, so wie damals. Aber wir erfahren ihn in seinem Wort, der Bibel. Er spricht auch heute noch durch dieses Wort in unsere Lebenssituationen hinein. Da trifft dich vielleicht eine Aussage und packt dich und es passt. Es passt ganz genau für dich. Du bist Jesus begegnet. Jesus sagt doch auch, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Es heißt, Jesus ist auffindbar, erlebbar. Probiert es doch mal bei Methoden, ob das funktioniert. Jesus lebt auch sichtbar in Menschen. Und Paulus kann bezeugen, seit damals vor Damaskus, in diesem Ereignis, kann er bezeugen, Christus lebt in mir. In mir. Fakt bleibt, Jesus ist nach seiner Auferstehung Menschen begegnet. Sie haben ihn gesehen, haben ihn angerührt, haben mit ihm gesprochen, mit ihm gegessen, haben ihn erfahren. Denken wir an die Maria. Jesus spricht sie an: Frau, warum weinst du? Und sie dachte, es wäre der Gärtner. Wenn du ihn weggetragen hast, dann sag es mir doch bitte. Und dann spricht Jesus sie mit ihrem Namen an: Maria. Und dann versteht sie, danach erkennt sie ihn oder seine Jünger. Jesus tritt in ihre Mitte. Die Türen waren verschlossen. Und dann spricht Jesus dieses Wort: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden seine Jünger froh. Sie sind ihm begegnet. Oder die Emmaus-Jünger. Lukas 24. Zuerst, heißt es, waren ihre Augen gehalten. Sie erkannten ihn nicht. Dann ging Jesus eine Wegstrecke mit ihnen. Er begegnete ihnen, war bei ihnen, hat ihnen die Schriften ausgelegt. Von Anfang an. Bibelunterricht mit Jesus. Und danach brannte der Wunsch in ihrem Herzen: Bleibe bei uns. Und Jesus nimmt das Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen. Danach wurden ihnen die Augen geöffnet. Dürfen wir ans Abendmahl denken? Jesus begegnet uns. Warum haben Menschen Zweifel an der Auferstehung? Vielleicht liegt es daran, dass sie dem Auferstandenen noch nicht begegnet sind. Jesus muss uns begegnen, muss uns die Augen und unser Herz öffnen. Dann kommt Freude in unser Leben, weil wir dann eine Perspektive für unser Leben bekommen, die über dieses Leben hinausreicht. Vers 12 heißt es: Etliche zweifelten. Es war nicht die Vielzahl in der Gemeinde, nur etliche. Und doch kann Paulus nicht darüber hinweggehen, weil es, wie gesagt, um das Zentrum des Glaubens geht. Es gibt nichts Wichtigeres. An dieser Auferstehung hängt alles. Kommen wir gleich dazu. Deshalb muss er Klarheit schaffen. Und er konfrontiert die Christen jetzt damals. Vielleicht ist es auch für uns dran, dass wir immer wieder konfrontiert werden mit der Wahrheit. Wie ist es denn bei uns? Wie sehen wir denn die Auferstehung? Sprechen wir nur manches nach? Er fragt sie: Wie kann es denn sein, dass euer Glaube, der auf meiner Verkündigung beruht, die ihr angenommen habt, sie haben sie angenommen, sie standen fest, auf der ihr feststeht, durch die ihr gerettet werdet, jetzt auf einmal diese Auferstehung der Toten anzweifelt? Und dann sagt er ihnen: Ich habe euch zuallererst, das war der Anfang, das Wichtigste, dieser erste Stein, zuallererst habe ich euch das überliefert, was auch ich empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist doch die Grundlage eures Glaubens. Kreuz, Grab, Auferstehung. Und das ist auch die Grundlage meines und unseres Glaubens. Das Glaubensbekenntnis kennt jeder von uns. Da heißt es: Ich glaube an Gott, den Vater. Und dann weiter: Und an Jesus Christus, seinen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das macht unseren Glaube aus. Wäre es nicht so, dann wäre alles nichts. Das wäre die Konsequenz und die macht uns Paulus jetzt deutlich. Zweiter Punkt, die Konsequenz aus der Leugnung der Auferstehung. In Versen 13 bis 19 haben wir gelesen, da bringt er es auf den Punkt, was es bedeuten würde, wenn man vor alle Aussagen, was wäre, wenn, setzen würde. Was wäre, wenn es doch nicht so wäre? Was wäre, wenn es alles nicht stimmen würde? Was wäre, wenn das Grab verschlossen geblieben wäre? Ich habe heute Morgen extra geguckt, ob der Stein weg ist da vorne, aber der war weg. Was wäre, wenn Jesus im Grab geblieben wäre? Was würde es bedeuten, an einen toten Jesus zu glauben? Er zeigt schonungslos auf, was die Folge wäre. Ich lese es uns nochmal, weil ich es so wichtig finde. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Acht Merkmale, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn es die Auferstehung nicht gäbe. Die uns das Fundament rauben, auf dem wir stehen, auf dem wir gegründet sind. Ich möchte es mit meinen eigenen Worten vielleicht mal versuchen. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unsere Predigt hier umsonst. Ohne Grundlage, dann wären alles nur Phrasen, leere Worte, Schönrederei, alles völlig bedeutungslos. Es würde nichts helfen. Dann wäre unser Ostergottesdienst hier heute Morgen nur Show. Wir würden nur so tun, als ob. Alles leer, ohne Grundlage. Dann wäre unser Glaube unsinnig, sinnlos. Er würde überhaupt keinen Unterschied machen. Er wäre nichtig, bedeutungslos. Dann würde Glaube bedeuten, wir stellen uns Gott einfach vor, so wie wir meinen, und er hätte überhaupt nichts mit unserem Leben zu tun. Mit Vertrauen, mit Gehorsam. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann, Vers 15, würden wir Apostel, aber auch wir heute, die Jesus bezeugen, als falsche Zeugen Gottes erfunden. Wir wären nichts weiter als Verführer, Betrüger, Beeinflusser, Lügner. Die Gemeinde Gottes wäre nur Konstrukt, das auf einer Lüge basiert. Das wird es bedeuten. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre euer Glaube nichtig. Vorher haben wir gesagt, der Glaube wäre vergeblich. Jetzt steigert das nochmal der Paulus. Er sagt, er wäre nichtig, er wäre leer. Es wäre nichts. Dann wären wir noch in unseren Sünden. Dann könnten wir uns zwar anstrengen und versuchen, an Jesus zu glauben, ihn nicht zu vergessen, ihn zu suchen, ihn zu erfahren, aber Tod ist nun mal tot. Es hätte keinerlei Bedeutung. Wir könnten Jesus nicht begegnen und ihn nicht erleben. Dann wäre das Reden von Sündenvergebung nur ein Traum. Opium fürs Volk. Dann könnten wir tatsächlich sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So sagt es Paulus ein paar Verse weiter. Wenn das Kreuz das Ende gewesen wäre, hätte Jesus stellvertretendes Leiden und Sterben überhaupt keinen Sinn gehabt. Dann wäre dieses Blut Jesu umsonst vergossen. Weil wir keinen Mittler haben, der lebt, der auferstanden ist, der aufgefahren ist in den Himmel. Wir hätten keinen Mittler vor Gott ohne das offene Grab. 1. Timotheus 2, Vers 5. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann sind auch die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, auf ewig verloren. Da hat mir dieses ewig verloren. Tod ist doch tot, wenn man das glauben will. Aber Paulus schreibt hier, sie werden auf ewig verloren. Zu glauben, dass mit dem Tod alles endet, ist ein Irrglaube. Sonst müsste Paulus hier nicht schreiben, auf ewig verloren. Dann lebst du weiter, belastet mit Sünden, unter dem Zorn Gottes. Und das in alle Ewigkeit. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wären wir die Elendesten unter allen Menschen. Dann hätte alles keinen Wert. Dann wäre unser Einsatz für Jesus umsonst. Jede Evangelisation, jede Vorbereitung auf eine Predigt, einen Hauskreis, eine Kinderstunde und so weiter. Vergebene Liebesmüh. Einfach nichts. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir die Tragweite des Kreuzestodes Jesu nicht verstehen könnten ohne die Auferstehung. Römer 4, Vers 25 heißt es, ihn, da meint Paulus Jesus, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Es war der Wille Gottes, dass Jesus für meine Übertretung und Sünde stirbt. Weil der Sünde soll der Tod ist. Das sagt uns Gottes Wort ganz klar. Römer 6, Vers 23. Deshalb musste Jesus sterben. Aber er ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Dann schreibt er ein bisschen weiter. Die Gabe Gottes aber ist ewiges Leben. In Jesaja 53 haben wir am Freitag gehört, da wo der Joe da war, Vers 10, es gefiel Gott, seinen Sohn zu zerschlagen, nicht weil es Gott gefallen hätte, sondern weil er Nachkommen sehen würde. Deshalb hat er Jesus aus den Toten auferweckt. Auferweckung Jesu bedeutet also für mich und für jeden Menschen, auch wir werden einmal auferstehen. Der Tod wird sicher nicht das Letzte sein. Manche Menschen mögen sich vielleicht in den Tod flüchten, das gibt's auch, indem sie sich das Leben nehmen und dann denken, es wäre alles aus. Das ist ein Irrtum. Jeder muss und wird einmal auferstehen. An Gott kommt keiner vorbei. Entweder wir treten ihm als Freund gegenüber oder als Richter. Das entscheidet sich hier in diesem Leben. Es liegt an uns. Liegt daran, ob wir dieser Auferstehungsbotschaft vertrauen oder nicht. Ich möchte uns heute einfach fragen, ist das bei dir, ist das bei mir der Fall? Haben wir verstanden, was die Auferstehung für uns, für unseren Glauben auch bedeutet. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus und sagt ihnen, ich bete für euch, damit ihr erkennt und wisst, was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Und jetzt nimmt er Bezug. Gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in himmlischen Regionen. Heißt doch, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch in unserem, in meinem Leben wirksam, erfahrbar, spürbar, wenn wir ihm vertrauen. Glauben wir das? Es ist die gleiche Kraft, die uns auferwecken wird. Und das schon jetzt. Ich möchte doch mal ein bisschen weitergehen, wenn wir an Jesus glauben und unser Leben ihm anvertrauen. Wenn wir diese Begegnung mit Jesus haben, neugeboren sind. Wir waren tot in Übertretungen und Sünden, sagt uns Gottes Wort in Epheser 2. Und in Römer 6 wird bezeugt, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie, und dieses Wort, das gefällt mir einfach, das fasziniert mich, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir jetzt, hier, heute, in einem neuen Leben wandeln. Fasse kurz zusammen, wenn Jesus nicht leiblich auferstanden wäre, so hätte das Kreuz überhaupt keine Bedeutung für uns. Dann könnten wir jetzt nach Hause gehen. Aber jetzt kommt dieser entscheidende Punkt, dieses entscheidende Nun aber, dieser Wendepunkt in unserem Text und dieser Wendepunkt in jedem Leben, der Jesus vertraut. Nun aber ist Christus auferstanden. Drittens die Gewissheit der Auferstehung. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Nun aber. Es gibt nochmal so ein Nun aber in der Bibel. Weiß das jemand, wo das steht? Nun aber?
Epheser 2.
Ja. War tot. Ja. Dann gibt es nochmal eins. Das haben wir auch so gefallen. Römer, Brief, Kapitel 3. Nun aber ist die Gerechtigkeit offenbar, die nicht aus dem Gesetz kommt, sondern aus dem Glauben an Jesus. Dieses Nun aber schiebt dieses Was wäre wenn ganz weg. Es löscht sogar aus. Es ist eine Gewissheit, eine Wirklichkeit. Nun aber. Christus ist nicht tot. Paulus spricht aus eigener Erfahrung. Er hat es selbst erlebt. Jesus ist ihm begegnet. Von daher hat sein Leben sich kolossal verändert. Seit damals hat er diese Gewissheit, dass Jesus lebt. Seit damals hat er dieses Vertrauen, dass Jesus lebt. Seit damals hat er diese Hoffnung, dass Jesus lebt. Sonst hätte er sich nicht so eingesetzt. Mir ist der Hans eingefallen, so hat er früher immer hier Begrüßung gemacht. Weißt du noch, Hans, wie hast du gesagt? 1. Petrus 1, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Das macht unser Leben aus. Dieses offene Grab, das war der Anfangsstein. Jesus war der Erstling der Entschlafenen, sagt uns Paulus hier, der auferweckt wurde. Ich habe so kurz gedacht, stimmt das eigentlich? Ist Jesus wirklich der Erstling gewesen? Es gab doch schon, es sind doch viele wieder auferweckt worden. Tochter des Jairus, Lazarus, haben wir auch erst kürzlich gehört. Die sind alle wieder gestorben. Das ist der Unterschied. Die war ziemlich arm dran, habe ich gedacht, die müsste zweimal sterben, zweimal durch diesen Todeskampf, das Erleben. Eigentlich arm. Jesus war der Erstling. Und dieser Erstling, es kommt schon im Alten Testament vor, dieser Protokos, dieser Prototyp. Hier nimmt Paulus Bezug auf die Erstlingsgarbe, die damals eingebracht wurde. Sie wurde wieder geopfert. Das war die Hoffnung auf eine große Ernte, die folgen sollte. Deshalb war Jesus der Erstling der Entschlafenen. Und jetzt erklärt er es uns noch. So wie der Tod durch einen Menschen kam und erinnert uns an Adam, dem wir diese Trennung von Gott zu verdanken haben, weil er ungehorsam Gott gegenüber war und aus dem Paradies geworfen wurde, also diesen geistlichen Tod, dieses geistliche Sterben erleiden musste. So sind auch wir durch ihn oder in ihm, er war sozusagen der Vorreiter, ebenfalls getrennt von Gott. Und so kommt auch das Leben durch einen Menschen, durch Jesus. Und in ihm, in Jesus, werden einmal alle lebendig gemacht werden. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Meine Frage an uns zum Schluss. Leben wir unser Leben noch in Adam? Dann sollten wir unser Leben besser nochmals überdenken. Dann nämlich gehören wir zu den elendesten Menschen dieser Welt. Haben wir gerade gehört. Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Oder leben wir unser Leben in der Wirklichkeit der Auferstehung in Christus? Dann sind wir die gesegnetesten Menschen, weil wir die Hoffnung auf die Ewigkeit schon jetzt in uns tragen. 3 Punkte für heute. Das Zeugnis der Auferstehung. Es wurde durch viele Menschen bezeugt. Ausgangspunkt immer die Begegnung mit dem Auferstandenen. 2. Die Konsequenz aus der Leugnung der Auferstehung. Es wäre ein Leben ohne Hoffnung, ohne Sinn, ohne Ziel. Oder 3. Die Gewissheit der Auferstehung nun aber. Ein Leben in dieser Auferstehungskraft, die Gott in uns hineinlegt und wirksam werden lässt. Ein Leben mit Hoffnung und Zukunft in alle Ewigkeit. Amen. Ich würde gern noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du auferstanden bist. Dass diese große Wirklichkeit vor uns steht. Ich möchte dir auf ewig Dank sagen dafür, dass du diesen Weg auf dich genommen hast, der aus der Herrlichkeit hier in die Niedrigkeit ging, wieder hoch ans Kreuz, hinab in das Grab, aber dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du zum Vater wieder aufgefahren bist, dass wir dich erfahren können, auch heute in unserem Leben, dass wir in dieser Wirklichkeit leben dürfen. Vielen Dank für die große Gnade. Und segne das an jedem von uns, dass wir wirklich dir so vertrauen können. Danke für dieses Osterfest. Dir sei alle Ehre. Amen.